Liebe Freunde, wir gedenken heute einem Ereignis, welches sich vor fast 2000 Jahren zugetragen hat. Einem Ereignis, das so unglaublich erscheint, dass es auch heute noch nichts von seiner Faszination verloren hat. Damals ist Jesus, der Sohn der Maria und des Ziehvaters Josef, nachdem er 3 Tage lang in einem verschlossenen Grab lag, von den Toten auferstanden. Bevor er starb, wurde er auf grausamste Art und Weise gequält, gefoltert und am Kreuz zu Tode gebracht. Diese Art zu sterben war die damals übliche Strafe für Schwerverbrecher. Sie war so perfektioniert, dass niemand diese Tortur überleben konnte, sodass mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass der Tod von Jesus kein Scheintod war, wie er in der damaligen Zeit mit ihren schlechten diagnostischen Möglichkeiten des Öfteren vorkam. Nein, Jesus war aufgrund seiner schwersten Verletzungen, die ihm von den anwesenden Soldaten zugefügt wurden, wirklich gestorben. Nachdem einer der Soldaten zum Beweis des Todes Jesu in dessen Seite eine Lanze gestoßen hatte, wurde der Leichnam freigegeben, sodass er von seinen Vertrauten zu Grabe getragen werden konnte. Dort lag er in einem fest verschlossenen und von Soldaten bewachten Grab, die dafür zu sorgen hatten, dass sich niemand an dem Leichnam zu schaffen machen konnte. Jesus war schon 3 Tage lang tot, als Maria Magdalena am frühen Morgen die Grabstätte besuchen wollte und mit nachvollziehbarem Entsetzen feststellen musste, dass trotz der Bewachung durch die Soldaten das Grab geöffnet und der Leichnam verschwunden war. In ihrer Not lief sie zu Simon Petrus und Johannes, um ihnen diese entsetzliche Nachricht von dem vermeintlichen Leichendiebstahl zu überbringen. Um wie viel größer muss das Entsetzen der beiden Jünger gewesen sein, als sie, nachdem sie zum Grab geeilt waren, feststellen musste, dass Jesus wirklich weg war und die Leinenbinden, in denen sein Leichnam eingewickelt war, in der Grabkammer lagen und dass sogar das Schweißtuch, welches über dem Haupt des Ermordeten lag, sauber zusammengefaltet in der Grabkammer lag. Ich denke, jeder von uns kann nachempfinden, mit welchen panischen Gefühlen die Jünger zu den ihren geeilt sind. Maria hingegen verblieb bei dem geöffneten Grab. Und während sie dort aus lauter Verzweiflung weinte, geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte. Jesus Christus stand völlig unerwartet vor ihr, war lebendig und sprach mit ihr. Sie erkannte ihn erst gar nicht und dachte, er wäre der Gärtner. Erst als er sie mit ihrem Namen Maria ansprach, erkannte sie ihn. Sie war der erste Mensch, der erleben durfte, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und nun leibhaftig vor ihr stand. Ich denke, jeder von uns kann diese Mischung von Fassungslosigkeit, Freude und Gefühlsverwirrung nachempfinden, die in der Maria zu diesem Zeitpunkt vorging. Und es ist sicherlich auch nicht besonders schwer nachzuempfinden, mit welchem Unglauben die Jünger der Maria begegnet sind, als sie von ihr die Nachricht, dass Jesus lebt, überbracht bekamen. Jesus Christus, unser Herr, ist von den Toten auferstanden und hat damit für die Menschen dieser Erde den Weg geebnet, der einst ein Kind Gottes zu werden. Er hat mit dieser Tat handgreiflich der gesamten Schöpfung gezeigt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und jeder einzelne Mensch dieser Erde kann durch seine Nachfolge das ewige Leben erlangen. Wir feiern heute gemeinsam in Erinnerung an dieses Ereignis das Osterfest. Ich möchte heute nicht weiter auf die weltlichen Verirrungen eingehen, die sich ja inzwischen zu allen christlichen Feiertagen eingestellt haben. Schokoladen-Osterhasen, Marzipaneier und Festtagsbraten sollen uns nicht daran hindern, ein wenig darüber nachzudenken, was denn das Osterfest, bei dem wir ja der Auferstehung unseres Herrn gedenken, für uns ganz persönlich bedeuten könnte. Durch Emanuel Swedenborg wissen wir, dass jede Begebenheit mit dem Herrn, die in der Heiligen Schrift geschildert wird, neben der geschichtlichen Komponente auch eine persönliche Komponente hat, die sich auf jeden einzelnen Menschen bezieht. Ein so wichtiges Ereignis wie die Auferstehung des Herrn macht da natürlich keine Ausnahme. Um verstehen zu können, was Ostern für uns bedeutet, müssen wir einmal kurz in die tieferen Schichten der menschlichen Seele eintauchen. Wie wir aus der Heiligen Schrift wissen, ist die Seele des Menschen nach seiner Geburt öde und leer. Das heißt, dass natürlicherweise in unserer Seele überhaupt noch kein Wissen von den göttlichen Dingen vorhanden ist. Wir sind voll damit beschäftigt, die Erfahrungen, die wir mit unserer Umwelt machen, so zu begreifen, dass wir uns in dieser irdischen Daseinsebene einigermaßen zurechtfinden. Wir lernen laufen, sprechen, später in der Schule lesen, schreiben und rechnen. Kurz, alles, was wir benötigen, um in dieser Welt existieren zu können. In der Schule lernen wir auch, wie das Universum, unsere Erde und der Mensch entstanden ist. Irgendwann werden wir dann vollgestopft mit dem Wissen der Welt in das Leben entlassen und haben meist nicht die geringste Ahnung davon, dass es einen liebenden Gott gibt, der sich in seiner erbarmenden Liebe unglaublich viel einfallen lassen muss, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass es zwischen Himmel und Erde noch sehr viele Dinge gibt, die wir mit keiner Schulweisheit jemals erfassen werden. Irgendwann in unserem Leben war es dann soweit. Der göttlichen Vorsehung ist es unter Wahrung unserer Willensfreiheit gelungen, Zweifel über die Richtigkeit der weltlichen Erklärungsmodelle in unser Herz zu säen. Irgendwie konnten und wollten wir nicht mehr akzeptieren, dass der alte Gott der Juden zugunsten der Weltgötter, als da wären Geld, Macht und Wissenschaft, ausgedient hat. Wir beschäftigten uns mit der Heiligen Schrift und lernten so den Gott der Juden und seinen vermeintlichen Sohn Jesus Christus kennen. Wir zapften eine unerschöpfliche Quelle an Weisheit und Liebe an, indem wir uns mit dem Buch der Bücher auseinandergesetzt haben. So lobenswert und belebend auch die Auseinandersetzung mit der Bibel war und natürlich immer noch ist, so hat sie doch für den noch an der äußeren Hülle des Buchstaben hängenden Menschen den großen Nachteil, dass er sich ein total eingeschränktes und meist auch noch falsches Bild von unserem Herrn Jesus Christus macht. Ich möchte da nur beispielhaft an die Dreieinigkeitslehre erinnern. Meist liegt der Sinn vieler Geschichten und Begebenheiten völlig im Dunkeln, da sie sich völlig mit dem normalen Menschenverstand zu widersprechen scheint. Um mit diesen scheinbaren Ungereimtheiten leben zu können, lesen wir Sekundärliteratur oder reden mit Menschen, von denen wir glauben, dass sie uns die Widersprüche auflösen können. Dieser geistige Prozess führt uns unmerklich, aber mit großer Sicherheit in Begründungen, die in der Regel schon deshalb falsch sind, weil die Grundlagen dieser Begründung weltliche Vernünfteleien sind. Mit unserer Weltweisheit werden wir niemals einen wirklichen Zugang zur Heiligen Schrift erlangen. Diese Prozesse führen dazu, dass sich in unserer Seele nach und nach ein Jesusbild entwickelt, das unsere ganz spezifische Ausprägung hat. Der Jesus unserer Vorstellung hat meist ein recht konkretes äußeres Aussehen, welches wir am besten dann feststellen können, wenn wir bei der Lektüre von Schriften, in denen Jesus persönlich in einer Handlung auftritt, einmal darauf achten, wie wir den Herrn vor unserem geistigen Auge sehen. Unser Jesus hat bestimmte Charakterzüge und die Art und Weise, wie wir ihn in unsere Seele bzw. in unserem Leben wirken lassen, hängt zu einem nicht unerheblichen Teil davon ab, welches Gottesbild sich in unserer Seele manifestiert hat. Ist der Gott unserer Seele ein strafender Gott, dann wird der Herr in unserem Leben sicherlich einen anderen Stellenwert haben, als wenn es sich um einen liebenden Gott handelt. Jeder, der sich schon einmal mit anderen Menschen über sein persönliches Jesusbild unterhalten hat, wird bemerkt haben, dass der Gesprächspartner manchmal nur in kleinen Details, manchmal ganz erheblich, ein anderes Bild von Jesus hat als man selbst. Dieses Spannungsfeld zwischen dem Jesus, wie er in unserer Seele Raum gewonnen hat, und dem Jesus, wie ihn die Mitmenschen sehen, ist es, das sehr oft zu nicht unerheblichen Meinungsverschiedenheiten führt. Dies ist ja auch nur natürlich, wenn man bedenkt, dass die buchstäbliche Auslegung der Heiligen Schrift, aus der wir anfänglich unser Wissen über den Herrn beziehen, recht problematisch ist. Erst durch die Lehre der Entsprechungen ist es möglich geworden, tiefere Einblicke in die Bibel zu gewinnen. Wenn wir unsere Seele für den geistigen Sinn des Wortes öffnen, dann bekommt auch der Jesus in uns eine neue Dimension. Leider ist bekanntlich nichts schwieriger, als einen gut begründeten Irrtum auf sich selbst herauszuschaffen. Dies gilt natürlich auch für unsere Jesusvorstellung, die wir uns im Laufe unserer geistigen Entwicklung gebildet haben. Wir Menschen neigen ohnehin dazu, uns in festen Meinungen zu begründen. Wir nehmen Informationen selektiv auf und haben oft Probleme damit, die Meinung anderer als wahr anzuerkennen. Dies ist auch bei der Interpretation unserer vom Herrn inspirierten Swedenborg-Schriften so. Unser Jesusbild hat sich zwar erweitert, aber dennoch unterliegt es vielen Beschränkungen. Und es hat noch lange nicht die Kraft, die notwendig wäre, um allen Bewohnern unserer Seelenerde den Samen der göttlichen Liebe in ihr Herz zu pflanzen. Oder anders ausgedrückt, mit unserem durch unseren Weltverstand geprägten Jesus haben wir nicht einmal ansatzweise die Kraft, die notwendig ist, um die Seelenbereiche in uns, die der Hölle entsprechen, zu unterjochen. Wir geben den wahren Jesus, dem Jesus, der frei von unseren Vorstellungen und Begründungen ist, gar keine Chance, in uns wahrhaftig zu wirken. Er würde gerne über unsere Seelenerde wandeln. Aber unser aus unserem Falschen gespeister Jesus lässt dies nicht zu. Ja, liebe Freunde, wenn uns dies bewusst wird und in uns ein Sehnen nach dem wahren Jesus aufkeimt, dann wird es langsam Zeit, dass wir unseren ganz persönlichen Karfreitag zulassen. Dass wir uns für die göttliche Barmherzigkeit öffnen, damit der Herr uns für unser Seelenostern vorbereiten kann. Der aus unseren falschen Vorstellungen geprägte Jesus muss sterben, damit in unsere Seele Platz für den wahren Jesus entstehen kann, der frei von weltlichen Begründungen in uns einfließen möchte. Natürlich ist das Sterben unseres auf falschen Begründungen beruhenden Jesus kein abrupter Vorgang, wie es der Herr vor 2000 Jahren erleben musste. Es ist ein langwieriger Prozess, der nur mit der Hilfe des Herrn und der konsequenten Anwendung seines Rates Gott über alles und seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben, möglich ist. Gott über alles zu lieben, ist aber nur möglich, wenn wir uns mit ihm verbinden und danach streben, so viel wie möglich von ihm zu erfahren, indem wir die Tiefen seines Wortes ausloten und in uns zur Anwendung bringen. Um in wirklicher Liebe zum Herrn erbrennen zu können, ist es unumgänglich, ihn und sein Wirken im Allgemeinen, vor allem aber im Besonderen sein Wirken in meinem eigenen Leben zu erkennen. Wie soll ich einen Gott lieben, von dem ich nichts weiß und von dessen Wirken in meinem Leben ich überhaupt nichts spüre? In dem Maße, wie meine falschen Erkenntnisse durch himmlische Wahrheiten ersetzt werden, in dem Maße kreuzige ich den falschen Jesus in mir. Wenn dann durch die Zunahme an wirklicher Weisheit unsere Liebe zu dem wahren Jesus entfacht wird, liegt es an uns, ob wir bereit sind, von ihm so geführt zu werden, dass der falsche Jesus in uns stirbt und der wahre Jesus die Möglichkeit erhält, die Seelenbereiche, die unsere Hölle ausmachen, zu durchdringen und sie dadurch zu unterjochen. Jesus ruft uns zu: Kommet alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Es liegt doch nur an uns, ob dieser Ruf durch das Filter unserer weltlichen Voreingenommenheiten durchdringen kann oder nicht. Der Herr wünscht sich nichts sehnlicher, als dass er uns dabei behilflich sein kann, die Welt mit ihren tausenden Fallstricken und Verlockungen in uns zu unterjochen, damit wir frei werden von den vielen falschen Vorstellungen und Begründungen, die ihn daran hindern, in uns aufzuerstehen. So gesehen stellt Ostern einen Zustand dar, in dem wir unsere ganz persönliche Auferstehung erleben. Eine Auferstehung des wahren und realen Jesus in unserer Seele. Ein Jesus, der nichts mehr mit dem Jesus zu tun hat, den wir uns in unserer weltlich geprägten Fantasie vorgestellt haben. Ein Jesus, der sich nicht mehr in Abhängigkeit von unserer jeweiligen Ausrichtung verändert, sondern der die einzig wahre Konstante in unserem weiteren Leben sein wird. Mit diesem Jesus werden wir erleben, was es heißt, wenn der Herr in der Heiligen Schrift sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern gehen, sondern das Licht des Lebens haben. Dieses alles belebende Lebenslicht erhält die weiten Flure unserer Seelenerde mit dem strahlenden Licht der Liebe unseres Herrn, Jesus Christus. Mit diesem Jesus können wir dann dereinst Arm in Arm die weiten Flure unserer Seelenerde durchwandern und uns an den unendlichen Schönheiten seiner Schöpfung erfreuen. Dabei werden wir garantiert nie genug von seiner Gegenwart bekommen, denn dann wird er uns ein wahrhaftiger Vater, Freund und Bruder sein. Amen.